Hallo und herzlich willkommen zum Einfach-Patent-Podcast. Mein Name ist Friederike Stephan. Ich bin Patenttrainerin und heute möchte ich mal einen kleinen Einblick in Einfach-Patent geben, aber vor allen Dingen halt über Patentbildung sprechen und vor allen Dingen, wie ich Patentbildung Next Level sehe, also wie man das gut machen kann und warum auch Patentseminare so extrem wertvoll für Unternehmen sind und auch für Anwälte im Übrigen. Genau, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Noch eine ganz kurze Ankündigung vorab. Und zwar bin ich als Referentin beim Forum-Institut tätig und wurde da eingeladen, ein Seminar zu halten. Das wird stattfinden am 18. und 19. April 2024. Es wird komplett online sein. Es ist speziell für Entwickler und Erfinder aus Unternehmen gedacht, also angestellte Erfinder, zum Beispiel Ingenieure, Naturwissenschaftler aus Forschungs- und Entwicklungsabteilungen. Und wenn du Lust hast, was über Patente zu lernen, dann komm in das Seminar, melde dich gerne an. Den Link findest du in den Shownotes. Und ja, dann wirst du einen Rundumschlag bekommen über Patente und alles, was du so wissen solltest. Ich freue mich auf dich, melde dich gerne an. Und jetzt starten wir mit der Folge. Heute ist ja unser Thema Patentbildung Next Level, warum Patentseminare so extrem wertvoll sind. Und erstmal möchte ich ganz kurz was zur aktuellen Situation sagen. Und zwar kenne ich erstmal überhaupt gar kein Unternehmen, was wirklich ein durchdachtes Schulungssystem zum Thema Patente hat. Ich bin mir sicher, es gibt einige, aber die kenne ich wie gesagt nicht. Und ich würde das Ganze jetzt mal in Unternehmen unterteilen, die mindestens einen angestellten Patentanwalt oder was Ähnliches haben oder auch eine ganze Abteilung. Und als zweites die Unternehmen, die das nicht haben und nur mit externen Anwälten zusammenarbeiten. Fangen wir mal mit den Unternehmen an, die eine Patentabteilung haben, auch wenn sie zum Beispiel nur aus einer Person besteht. Dann ist es aktuell so, dass diese Personen gegebenenfalls Schulungen machen. Sie haben dann zum Beispiel eine PowerPoint-Präsentation und erzählen was zum Thema Patente. Und wenn du jemand bist, der schon mal Vorträge von Anwälten gehört hat, dann weißt du wahrscheinlich, wie das in den allermeisten Fällen abläuft. Und ich übertreibe mal kurz, 200 Folien in 2 Stunden mit ausschließlich randvoll mit Buchstaben und Paragraphen bespickten Folien, keine Bilder und das Ganze wird auch noch vorgelesen. Öfter als man glaubt, ist das tatsächlich keine Übertreibung, außer vielleicht das mit der Folienanzahl. 200 Folien in 2 Stunden, ich glaube, das machen nicht so viele. Ich selbst habe natürlich auch schon oft in solchen Veranstaltungen gesessen von Anwälten. Und nach 5 Minuten hat sich dann meistens mein Gehirn abgeschaltet und gesagt, tschüss, ich mache dann mal was anderes. Und dann ist das Ganze an mir vorbeigegangen. Und ich kenne tatsächlich auch wirklich reale Beispiele, wo juristische Koryphäen auf ihrem Gebiet für ein zum Beispiel 2-tägiges Seminar bei einem Unternehmen engagiert wurden und sie wirklich, und das ist jetzt auch leider keine Übertreibung, 0 Bilder hatten und tatsächlich nur Text und Paragraphen und das Ganze abgelesen haben. Für 15.000 Euro, netto wahrscheinlich. Hinterher war das Feedback der Teilnehmer, dass das Schlimmste noch nicht mal das Geld war, sondern dass das die 2 gestohlenen Tage waren, denn die haben tatsächlich 0,0 aus dem Ganzen mitgenommen. Und ich will das auch gar nicht verurteilen. Ich will das eigentlich einfach nur erstmal in den Raum stellen und sagen, dass das, was ich als Erfahrung mitgenommen habe oder beziehungsweise immer wieder auch berichtet bekomme, ich glaube, dass diese Vortragenden ein unglaubliches Wissen auf ihrem Gebiet haben und auch Koryphäen und Experten sind und einem super viel beibringen können. Aber sie haben sich halt nie damit beschäftigt, wie das auch wirklich gut gemacht werden kann, also wie man das wirklich gut rüberbringt. Und das kann natürlich jetzt einfach aus Desinteresse sein oder aus wirklicher Unwissenheit. Sie haben also vielleicht einfach noch nie darüber nachgedacht oder sie wissen es vielleicht auch eigentlich, wollen sich aber nicht die Zeit nehmen, um sich das Thema mal genauer anzuschauen und da wirklich reinzugehen. Und es dann natürlich auch umzusetzen. In Unternehmen mit Patentabteilungen ist es oft so, dass jeder Anwalt seine eigenen Folien erstellt, mit teilweise den gleichen Problemen, die ich gerade beschrieben habe. Oder es gibt vielleicht, und das ist dann auch wirklich schon recht fortschrittlich, einen einheitlichen Foliensatz. Das ist dann für den Vortragenden meistens nicht so toll, weil er ja seine eigenen Vorstellungen hat. Also jeder hat seine eigenen Vorstellungen, wie so eine Präsentation zu sein hat und wie er das am liebsten selber aufgebaut hätte. Aber das ist schon mal gut, dass da nicht jeder sein eigenes Süppchen kochen muss und da immer wieder von vorne anfangen muss. So, Und jetzt zu den Unternehmen, die keine eigene Patentabteilung haben. Wie ist da die Situation? Die Unternehmen sind ja meistens die kleineren und die sind völlig auf externe Anwälte angewiesen. Und wenn wir jetzt mal so eine Patentanwaltskanzlei uns anschauen, die solche Unternehmen betreut, dann sind das in den allermeisten Fällen Anwälte, die nie in einem Unternehmen gearbeitet haben und daher zum einen die Probleme, die Unternehmen haben, gar nicht wirklich kennen und auch verstehen und die auch die wirtschaftliche Seite für Unternehmen nicht so auf dem Schirm haben und auch natürlich mit den Abläufen und Prozessen in so einem Unternehmen nicht wirklich vertraut sind. Deutsche Patentanwälte haben zum Beispiel für ihre Abschlussprüfung auch was zum Thema Arbeitnehmererfinderecht gelernt. Aber das spielt in den Kanzleien später in den seltensten Fällen eine größere Rolle. Und die wissen halt höchstens noch ein bisschen was in der Theorie, aber in der Praxis haben sie da meistens keine oder kaum Erfahrung. Die Kanzleien konzentrieren sich in den allermeisten Fällen eher darauf, Patentanmeldungen zu schreiben, vielleicht noch Prüfungsbescheide oder Einsprüche zu machen und dann seltener noch so andere Sachen, die so anfallen wie Freedom to Operate, Recherchen auswerten, Lizenzverträge ausarbeiten oder Übertragungsverträge. Und gerade die größeren Kanzleien sind auch natürlich öfter in solche Sachen involviert und auch in Patentverletzungsverfahren eingebunden. Was die Kanzleien aber stört, ist, dass sie ständig wieder alles von vorne erklären müssen. Also immer wieder die gleichen Fragen von Mandanten zu bekommen, das ist was viele Anwälte nicht so gern machen. Und die machen dann manchmal so eine kurze Schulung beim Mandanten, aber eher mit den gleichen Problemen, die wir eben schon gehört haben und die ich gerade ausgeführt habe. Also dass das einfach Vorträge sind, die ein Frontalunterricht sind und die einfach vielleicht sogar die Folien auch im schlimmsten Fall einfach ablesen. Die Kanzleianwälte wollen sich in den vielen Fällen lieber darauf konzentrieren, was gut abrechenbar ist und was auch ihre Kernkompetenz ist. Und das ist zum Beispiel Patentanmeldungen zu schreiben. Für viele Anwälte ist das die Lieblingsbeschäftigung. Und oft haben Patentanwälte gar keine Lust, Schulungen zu machen oder auch gar keine Zeit dazu. Aber an der Stelle natürlich Achtung, alles, was ich hier erzähle, das sind meine Erfahrungswerte und das, was ich sehr oft beobachtet habe und was ich auch in Gesprächen immer wieder bestätigt bekommen habe. Aber natürlich gibt es auch Ausnahmen und auch sehr viele Anwälte, die sehr gute Schulungen machen und die sich sehr viel Zeit nehmen, dem Mandanten da auch wirklich weiterzuhelfen. Aber nach meiner Erfahrung ist das eher nicht die Regel. Und jetzt noch ein bisschen mehr Real Talk sozusagen. Es gibt viele Anwälte, die ihre Mandanten von oben herab behandeln. Es findet da also kein Austausch auf Augenhöhe statt, sondern es ist eher so, dass die Anwälte sich im gewissen Maße als etwas Besseres sehen. Und da werden dann auch teilweise sehr viele komplizierte Wörter benutzt, so viele wie nur möglich, damit der Mandant auch ja denkt, dass man wer weiß wie intelligent ist und dass die Rechnungen, die man dann hinterher stellt, es auch wert sind, bezahlt zu werden. Und wenn jemand mit so einem Mindset ein Seminar gibt, dann resultiert es darin, dass die Teilnehmer nicht mehr nachfragen mögen zum Beispiel, was sie nicht verstehen und dann am Ende gar nicht so viel von dem Thema mitnehmen. Und auch an dieser Stelle natürlich wieder mein Hinweis, natürlich gibt es auch viele andere Anwälte, die sich wirklich Zeit für ihre Mandanten nehmen und wollen, dass sie die Dinge verstehen. Aber es gibt leider halt auch die anderen. Was ich auch ganz oft sehe, sind Anwälte, die den Bedarf beim Mandanten sehen, dass der eigentlich Informationen braucht und sie möchten auch gerne schulen, sie möchten gerne ein Seminar dazu machen und anbieten und dem Mandanten da weiterhelfen, aber sie schaffen es einfach nicht, weil sie keine Zeit dafür haben. Sie haben so viele andere Dinge zu tun, dass sie es einfach zeitlich nicht schaffen, ein Seminar wirklich so zu konzipieren, dass es dann auch ihren Vorstellungen entspricht. Und das verstehe ich auch total, weil so ein Seminar zu konzipieren braucht extrem viel Zeit und sich damit beschäftigen. Und das haben die Anwälte im Arbeitsalltag einfach nicht. Und ja, da ist es dann vielleicht auch sinnvoll, auf mich zurückzugreifen zum Beispiel, weil ich mich damit beschäftigt habe, weil ich einen Seminaransatz habe, der sehr gut funktioniert. Und damit ist dann vielleicht auch beiden Seiten einfach ganz gut geholfen. Und ich kann den Anwälten so weit helfen, dass sie das nicht selber machen müssen und sie Zeit dafür nicht aufwenden müssen und dem Mandanten her nicht auf der anderen Seite helfen, sodass er die Informationen bekommt, die er auch braucht. Okay, also das ist erstmal die aktuelle Situation. Was hat das jetzt für Nachteile? Eine PowerPoint-Präsentation mit ausschließlich Buchstaben und Paragraphen vorzulesen, ist definitiv kein gehirngerechtes Lernen. Was ist gehirngerechtes Lernen? Da geht es um Lehr- und Lernmethoden, die auf dem Verständnis der Funktionsweise des menschlichen Gehirns basieren. Da ist das Ziel einfach, die Effizienz des Lernens zu steigern, indem man das Lehren darauf anpasst, wie das Gehirn am besten Informationen verarbeitet und speichert. Und dazu wurden tatsächlich relativ viele Studien schon auf verschiedenen Gebieten durchgeführt, wie zum Beispiel in der neurowissenschaftlichen Forschung. Da gibt es Untersuchungen zum Beispiel darüber, wie das Gehirn lernt, Und da geht es auch darum, das Verständnis zu steigern, wie die Neuroplastizität des Gehirns funktioniert und wie man die neuronalen Verbindungen mit neuen Lernerfahrungen verändern kann. Studien gibt es auch aus der kognitiven Psychologie. Also in dem Bereich wird erforscht, wie wir Informationen verarbeiten, speichern und abrufen, was wiederum dann Einblicke darin gibt, wie man effektive Lernstrategien entwickelt. Und dann natürlich zum Schluss auch noch aus der pädagogischen Forschung einige Untersuchungen, die sich darauf konzentrieren, wie Lernmethoden und Lernumgebungen optimiert werden können, um den Lernprozess zu unterstützen. Aus diesen ganzen verschiedenen Studien sind dann die Ansätze zum gehirngerechten Lernen entstanden. Und diese Ansätze können natürlich individuell variieren, da die Gehirnaktivität und Kapazität von Person zu Person natürlich unterschiedlich ist. Aber es gibt auch einige allgemeine Prinzipien, die als sich effektiv für das Lernen herausgestellt haben. Und da gibt es 5 Stück, die ich einmal ganz kurz vorstellen möchte. Das erste ist das aktive Lernen, also die aktive Beteiligung durch Diskussionen, durch das Anwenden und die Verknüpfung neuer Informationen mit bereits vorhandenem Wissen. Und das kann nämlich das tiefe Lernen fördern. Als zweites die mehrfache Sinnesansprache, ne? Also dass man guckt, dass man mehrere Sinne hat, sehen, hören, berühren zum Beispiel, und jeder Mensch ist da natürlich auch unterschiedlich ausgeprägt, und die alle zusammenzubringen, kann beim Lernen helfen, Informationen besser zu verankern. Als drittes die emotionale Bindung, also Emotionen einbauen. Emotionen spielen eine super wichtige Rolle beim Lernen. Denn Inhalte, die Emotionen hervorrufen, die werden oft sehr viel besser erinnert als welche, die einfach nur sehr neutral für denjenigen sind. Als viertes Wiederholung und Verstärkung. Regelmäßige Wiederholung und auch Anwendung des Gelernten stärkt einfach die neuronalen Verbindungen im Gehirn und fördert dadurch die Langzeitspeicherung, damit auch die Nachhaltigkeit des Lernens. Und als fünftes Pausen und Erholung. Das Gehirn braucht von Zeit zu Zeit auch mal eine Zeit, wo sie eine Pause hat, wo das Ganze verarbeitet werden kann, wo das Ganze gefestigt werden kann, wo die Informationen wirklich verankert werden. Und deswegen sind kurze Pausen zwischen Lerneinheit sehr wichtig, um die Aufmerksamkeit und das Behalten der Inhalte auch zu verbessern. Was ist jetzt das Problem daran, wenn wir nicht gehirngerecht lehren und die Inhalte vermitteln? Dann schlafen die Teilnehmer ein, so wie ich. Die driften dann weg, gehen in ihre Tagträume, bekommen vielleicht nochmal hier und da einen Satz mit, aber das meiste geht irgendwie an ihnen vorbei. Das heißt, sie haben sicherlich hinterher einiges an Input bekommen, aber davon bleibt einfach nicht so viel hängen. Und je mehr Zeit nach der Veranstaltung natürlich verstreicht, desto weniger bleibt davon im Hirn übrig. So wird einfach rausgeworfen, als unnötig angesehen. Das ist also das Problem, wenn wir nicht gehirngerecht lehren. Ich möchte einmal jetzt ganz kurz den Unterschied darstellen zwischen einer Schulung, einem Seminar und einem Training und einem Workshop, denn da gibt es Unterschiede, und ich erkläre dann auch gleich, warum ich jetzt sage, dass ich Patenttrainings mache und jetzt nicht zum Beispiel Patentschulungen. Eine Schulung ist eigentlich Frontalunterricht. Frontalunterricht, das hat das Merkmal, dass es vor allen Dingen ein traditioneller Lehransatz ist, bei dem eine Lehrperson vorne steht und Informationen an eine Gruppe von Lehrenden, Teilnehmenden vermittelt. Und zwar mit minimalem direkten Austausch. Also einfach PowerPoint-Folien, man erzählt etwas oder kann auch auf eine andere Seite entstehen, also einfach Input geben. Die Effizienz bei der Wissensaufnahme kann natürlich da auch variieren. Es kommt ein bisschen darauf an, wie das Ganze dann auch tatsächlich ausgestaltet ist. Aber die Behaltensrate der Inhalte ist so zwischen 5% und 30%. Abhängig von der Quelle und den spezifischen Umständen. Das heißt, das Wissen, das durch passives Zuhören erworben wurde, wird relativ oft schneller vergessen als durch Methoden, die eine aktive Beteiligung erfordern. Und da kommen wir nämlich dann schon zum nächsten Punkt. Seminare und Trainings, das sind eigentlich Synonyme, und das ist ein Format, was sehr viel interaktiver ist als so traditioneller Frontalunterricht. Und da sind dann vor allen Dingen zum Beispiel Sachen wie Diskussionen mit drin, Fallstudien und auch Gruppenarbeiten. Und weil die Teilnehmer da aktiv eingebunden werden, führt es auch zu einer höheren Behaltensrate. Und das kommt natürlich da auch immer wieder darauf an, wie das Ganze ausgestaltet ist. Je nach Interaktivität und Engagement der Lernenden und auch der Lehrenden natürlich, liegt es etwa bei 50% Behaltensrate. Das heißt, das Lernen in diesem Sektor ist schon sehr viel mehr nachhaltiger als beim reinen Frontalunterricht, vor allen Dingen, weil da halt diese Techniken wie praktische Übungen, Diskussionen und Reflexionen mit eingebunden werden. Bei Workshops ist es so, dass die eigentlich ergebnisoffen sind. Das heißt, da gibt es gar nicht so eine Vorgabe, sondern es ist eher so, dass die Teilnehmenden selber erarbeiten, und an dem Thema arbeiten und das eigentlich offen ist, was dahinter dabei rauskommt. Gibt es oft bei so Teamtrainings, Teamworkshops, wo dann herausgefiltert werden soll, was sind zum Beispiel unsere Werte, wonach wollen wir leben, wie wollen wir miteinander umgehen und was wollen wir da für einen Fahrplan entwickeln für die Zukunft. Das ist so mal ein Beispiel dafür. Workshops sind hochgradig interaktiv und auch sehr praktisch ausgerichtet und wirklich auch auf dem Stärkungsfokus mit Lernen durch Tun. Und da geht es auch vor allen Dingen darum, Wissen einzubinden, das im Vorfeld schon da ist und daraus was zu machen. Ne? Also es geht nicht darum, dass da vorne jemand steht und reine Wissensvermittlung macht, sondern der Trainer oder beziehungsweise der Workshop-Leiter so rum, der ist mehr so ein Moderator und führt durch diesen Workshop-Prozess durch. Und die Behaltensrate dadurch, die kann sehr hoch sein. Es kommt natürlich da auch wieder ein bisschen drauf an, wie das genau gemacht wird. Aber da werden oft so Werte zwischen 75% und 90% zitiert, wenn die Teilnehmer wirklich aktiv in diesen Lernprozess eingebunden werden mit Interaktionen und Lernen durch Tun und das Gelernte auch wirklich sofort anwenden können. Das heißt, die Nachhaltigkeit des Gelernten in diesen Workshop-Styles ist tendenziell sehr hoch, weil die Teilnehmer einfach die Fähigkeiten und das Wissen in einem sehr praxisnahen Kontext erwerben und auch direkt anwenden. Das heißt, wenn du jetzt jemand bist, der zuhört, der selber in der Bildung tätig ist, dann könntest du zum Beispiel überlegen, wie du deine Veranstaltungen mehr weg vom Frontalunterricht bekommst, also weg vom reinen Schulen und immer mehr in Richtung Interaktivität verschieben kannst. Und das ist genau im Prinzip auch das, was ich bei Einfachpatent mache, bei meinen Patenttrainings. Ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, zu sagen, ich mache Seminare und Trainings, ne, was ja als Synonym angesehen werden kann, aber gehe auch schon in Richtung Workshop, also mache das so ein bisschen. Gerade bei meinen Recherchen-Workshops, die ich auch immer mal wieder in Seminare einbaue, wo dann die Teilnehmer da sitzen mit ihren Laptops und selber einfach recherchieren und selber Aufgaben durchgehen, ganz, ganz, ganz praxisnah, also wirklich das alles selber machen. Das ist natürlich schon Workshop-Charakter, also sehr Learning by Doing. Und deswegen bin ich irgendwas so zwischen Seminartraining und in Richtung Workshop unterwegs und baue da ganz, ganz viele interaktive Dinge ein. Das Wort Schulung benutze ich deswegen auch ganz bewusst nicht, weil es einfach für mich keinen Frontalunterricht gibt. Also ich mache den halt nicht, sondern ich mache das halt auf sehr, sehr interaktive Weise. Wie sieht das jetzt nun ganz konkret bei mir aus? Ich bin natürlich auch noch nicht beim Heiligen Gral da irgendwie angelangt und habe jetzt das ultimative eine Seminar, was komplett perfekt ist, sondern das ist auch natürlich auch bei mir ein Prozess und meine Seminare entwickeln sich immer weiter, je nachdem, wie ich mich auch weiterentwickle und wie sich mein Wissensstand weiterentwickelt. Ich beschäftige mich damit ja schon seit 2017, also schon seit einiger Zeit, hatte zwischendrin auch mal ein bisschen Pause, aber seitdem versuche ich mich immer wieder weiterzubilden. Ich lese viele Bücher zum Thema Seminare und Trainings, wie man Trainings didaktisch gut aufbaut, was für kreative Präsentationsmethoden ich benutzen kann, wie ich auch Spiele, also Gamification mit einbringen kann. Ich habe ja auch die Trainerausbildung mit Zertifizierung gemacht und bin auch so ein bisschen in der Trainerszene sozusagen unterwegs und hole mir da immer wieder neuen Input und tausche mich aus. Also es entwickelt sich auch alles immer weiter. Und ich verbinde sozusagen damit alles, was ich über gehirngerechtes Lernen weiß, wie man gut präsentiert, wie man nachhaltig lehrt und lernt und dann mit dem Thema Patentrecht natürlich. Und da ganz ehrlich, da kenne ich auch aktuell nicht einen einzigen Menschen, der das so macht. Denn entweder wird das Ganze von Patentanwälten gemacht, die sich nicht mit dem Thema Seminarentwicklung beschäftigen, oder es wird von Trainern gemacht, die aber dann wiederum keine Ahnung von Patentrecht haben. Und ich habe halt irgendwie beide Seiten verbunden. Ich habe meinen patentrechtlichen Hintergrund, den ich natürlich gelernt habe in meinen Ausbildungen als Patentassessorin, European Patent Attorney, in meiner ganzen langen Zeit, fast 8 Jahre in einem sehr großen Unternehmen, bei Continental, wo ich die ganzen Prozesse ja auch mitbekommen habe und wie das alles in einem Unternehmen läuft. Und das verbinde ich jetzt halt mit meiner Trainertätigkeit und lasse das alles zusammen einfließen. Und ich glaube, das gibt so einen ganz coolen Sweet Spot, eine sehr moderne Herangehensweise, dieses Thema rüberzubringen. Was meine Inhalte angeht, passe ich die auch immer wieder auf meinen Kunden an. Zumindest wenn das Inhouse-Seminare sind. Das heißt, ich schaue mir genau die Branche an, die der Kunde da hat und schaue mir ihr Patentportfolio an oder wenn sie keins haben, dann suche ich mir einen Wettbewerber raus und dann bekommen die Teilnehmer Beispiele direkt aus ihrer Branche, was dann natürlich auch dazu führt, dass sie viel mehr mit dem Inhalt sich identifizieren können und sich natürlich auch viel schneller darin zurechtfinden in den ganzen Texten, weil Patentsprache ist jetzt auch nicht so die einfachste Sprache. Was mache ich noch, um meine Inhalte jetzt wirklich gut rüberzubringen? ich habe da verschiedene Sozialformen. Heißt, dass ich natürlich auch schon präsentiere, aber dann auch immer wieder Einzelarbeit mache mit den Teilnehmern, Partnerarbeit, Gruppenarbeit oder auch im Plenum Sachen bespreche, also mit allen zusammen Dinge tiefer erarbeite. Und das können zum Beispiel Arbeitsblätter sein, die ich da einsetze, Gruppenaufgaben und so weiter. Und da bringe ich auch immer wieder gerne Anschauungsmaterial mit, sodass auch der Lerntyp, der gerne Dinge in der Hand hält und sich ja physisch betrachtet, dass der auch mitgenommen wird und da abgeholt wird an der Stelle. Ich habe auch Spiele entwickelt, bei denen die Teilnehmer zum Beispiel direkt nach der Mittagspause auch mal aufstehen müssen und herumlaufen, damit sie nicht einschlafen. Ich habe Quizze entwickelt, ich habe Rollenspiele entwickelt, ich habe sogar auch eine komplette Quizshow entwickelt, wo man am Ende sogar was gewinnen kann. Und was ich wann bei einem Kunden einsetze, das ist immer vom Kunden natürlich abhängig und ob ich das vor Ort mache, also in den Unternehmensräumen oder ob ich das online mache. Viele Dinge kann man von offline auch auf online übertragen, aber halt auch nicht alles und man muss da auch wirklich immer wieder selbst kreativ werden. Und Stichwort Kreativität, das ist wirklich ein sehr großer Anteil an meiner Arbeit. Ich bin da sehr, sehr kreativ tätig und denke mir immer wieder neue Sachen aus, wie ich meine Inhalte interessant und auch natürlich mit Spaß rüberbringen kann. Das soll ja hinterher mit was Positivem verbunden werden, sodass dann auch wirklich Motivation da ist, da langfristig mit zu arbeiten. Und ich bin da auch eh ein sehr kreativer Mensch und habe vor meiner Selbstständigkeit mit Patenttrainings öfter mal auch digital Bilder gemalt, die ich dann sogar in einem eigenen Online-Shop verkauft habe. Also ich habe die aufdrucken lassen auf zum Beispiel Tassen und T-Shirts und Notizbücher und Sticker und die habe ich dann in meinem Online-Shop verkauft. Und jetzt lebe ich halt über meine Patenttrainings quasi meine kreative Seite aus. Am Ende des Seminars, das habe ich eben schon ein bisschen angeteasert, das mache ich dann auch gerne, dass ich dann einen Recherche-Workshop anbiete, ne, wenn es zum Kunden zumindest passt, wo dann alle ihren Laptop mitbringen und ich zwar auch Input gebe, also über Recherchendatenbanken und auch die Strategien, die man anwenden kann, wo es aber vor allen Dingen darum geht, selbst tätig zu werden und die Datenbanken auszuprobieren, Tipps und Tricks zu lernen im Umgang mit den Datenbanken und auch herauszufinden, wie man selbst zum Beispiel relativ schnell nach Stand der Technik für die eine eigene Erfindung suchen kann. Denn dann sind die Entwickler auch hinterher in der Lage, zumindest mal grob einzuschätzen, ob es ihre Idee schon gibt. Und das kann im Zweifelsfall sehr viele Entwicklungskosten sparen. Denn leider ist es ja so, dass nicht alle recherchieren und daher gibt es sehr viele Doppelentwicklungen in Unternehmen. Und das ist einfach blöd, wenn man dann irgendwie nach 2 Jahren feststellt, nach 2 Jahren Entwicklungsarbeit, dann zu merken, dass man schon einen Haufen Geld verbrannt hat für nichts, weil es das einfach schon gab, das ist einfach richtig doof. Und da glaube ich, dass diese Basis-Skills einfach wirklich massiv was bewirken können an der Stelle. Und so ist es auch mit den anderen Inhalten. In vielen Unternehmen, gerade auch in den größeren, wo man vielleicht das gar nicht so vermuten würde, gibt es Schätzungen, die sagen, dass nur ungefähr 10% der Erfinder überhaupt Erfindungsmeldungen einreichen. Und wenn sie welche einreichen, dann sind sie vielleicht von der Qualität her gar nicht so wirklich toll. Und dafür können die Erfinder nichts, denn denen wurde das einfach nicht beigebracht, ne, wie man so eine Erfindungsmeldung überhaupt schreibt und was diese ganzen Fragen da drin sollen und wie man die am besten beantwortet. Und später kommen dann weitere Probleme hinzu, ne? Zum Beispiel, wenn dann der Patentanmeldeprozess läuft oder eine Patentverletzung begleitet werden soll und die einfach irgendwelche Sachen zugeschickt bekommen und sie einfach zum Teil überhaupt nicht wissen, was für Dokumente ihnen da geschickt wurden, was sie damit machen sollen. Im Endeffekt ist es so, dass die Entwickler in den allermeisten Fällen die Chancen und Risiken im Zusammenhang mit ihren Ideen einfach nicht gut einschätzen können. Und da geht im Arbeitsalltag dann einfach ein Riesenpotenzial verloren. Ich persönlich glaube, dass das eine Stellschraube ist, die viele Unternehmen erst gar nicht sehen oder einfach massiv unterschätzen. Und wenn Sie da etwas Geld in die Hand nehmen, was im Vergleich zu den Patentierungskosten wirklich Peanuts sind, dann können Sie die Qualität und Quantität der Erfindungsmeldungen extrem steigern. Aber es muss halt das Bewusstsein bei den Entwicklern geschaffen werden und das kann man zum Beispiel mit Trainings tun, mit guten Trainings. Wenn die Entwickler zum Beispiel wissen, wie sie eine Erfindungsmeldung schreiben und warum da die Fragen gestellt werden, die gestellt werden, dann ist es gleich viel einfacher für sie und die Hürde ist viel geringer, eine Erfindungsmeldung einfach mal runterzuschreiben. Wenn sie wissen, welche Dokumente überhaupt für Patentverletzungen in Frage kommen und worauf sie achten müssen, ist die Einschätzung von Risiken sehr viel leichter. Wenn sie wissen, wie sie Patentdokumente lesen, können sie die Patentanmeldungen zu ihren eigenen Erfindungen besser verstehen und auch damit umgehen. Und wenn sie wissen, wie Rechercheberichte aufgebaut sind, wissen sie, was sie zu tun haben, wenn sie sowas mal zugeschickt bekommen. Und wenn sie recherchieren können, können sie viel einfacher Doppelentwicklung vermeiden, das hatte ich eben auch schon erwähnt. Sie werden also insgesamt stärker in den ganzen Prozess eingebunden und das ist auch absolut sinnvoll, denn sie sitzen ja an der technischen Quelle. Aber wenn es dann sowas da gibt wie eine sehr distanzierte Patentabteilung oder externe Anwälte, die am liebsten sich gar nicht mit den Entwicklern auseinandersetzen wollen, dann wird es nichts. Dann kann sich das Unternehmen noch so viel auf die Fahne schreiben, dass Innovation eins der Kernwerte ist und wie toll das alles mit der Innovation ist. Hinter den Kulissen sieht es dann einfach ganz anders aus. So, jetzt habe ich sehr viel zu dem Thema gequatscht. Ich will noch mal einmal eine ganz kurze Zusammenfassung geben, was für mich Patentbildung Next Level bedeutet. Erstens, ein positives Mindset vom Seminarleiter mit Kommunikation auf Augenhöhe, damit auch wirklich die Hürden da abgebaut werden, damit es eine vertrauensvolle Atmosphäre ist, damit die sich auch trauen, die Teilnehmer Fragen zu stellen und wirklich auch zusammen zu lernen. Zweitens, weg von PowerPoints vollgestopft mit Paragraphen oder Buchstaben. Ganz ehrlich, Paragraphen braucht diese Zielgruppe nicht. Wozu muss ein Entwickler wissen, in welchem Paragraphen was im Patentgesetz steht? Aus meiner Sicht ist das nicht notwendig. Die Entwickler oder die Leute in Unternehmen, die an Patentschnittstellen sitzen, brauchen vor allen Dingen eins, und das ist, Zusammenhänge zu verstehen und zu lernen, wie man im Alltag wirklich mit dem ganzen Thema umgeht. Also weg von solchen PowerPoints hin zu gehirngerechtem Lernen. Drittens, Interaktion. Es ist super wichtig, Interaktion zu erzeugen und die Teilnehmer viel selber machen zu lassen. Sei es mit Spielen, Gruppenaufgaben oder mit anderen Methoden. Ja, da kann man wirklich auch kreativ werden. Viertens, Lernatmosphäre. Respektvolle Lernatmosphäre. Es darf auch gerne humorvoll sein, es darf viele Geschichten haben und Dinge, die sich die Teilnehmer einfach richtig gut merken können, damit es auch wirklich einen nachhaltigen Effekt hat. Fünftens, Dinge einfach erklären. Ja, ich weiß, bei der Rechtsberatung ist es total wichtig, genau zu sein, sehr genau zu formulieren. Aber genau das mache ich zum Beispiel in meinen Trainings nicht. Ich vermittle Wissen. Und wenn ich dafür Dinge vereinfachen muss, damit es verstanden wird und damit es hängen bleibt, dann mache ich das auch. Da lasse ich dann das Ergebnis von der Gerichtsentscheidung XYZ lieber weg, weil es einfach die Sache zu sehr verkompliziert und einfach auch nicht dazu beiträgt, dass die Grundlagen gut gelernt werden. Und das ist mir wichtig, dass die Grundlagen hinterher sitzen und nachhaltig drin sind im Kopf, damit damit gearbeitet werden kann. Die Details, das macht hinterher sowieso der Anwalt. So, das war meine Zusammenfassung. Das war meine Folge rund um das Thema Wissensvermittlung bei Patenten. Ich bekomme übrigens auch immer wieder Feedback von Patentanwälten, mit denen ich zusammenarbeite, die mir rückmelden, dass ihre Arbeit mit den Mandanten sehr viel einfacher geworden ist, weil einfach die Kommunikationshürden durch meine Trainings abgebaut wurden. Die Unternehmen verstehen danach einfach viel mehr, was der Anwalt sagt und was sie da machen. Und das macht dann im Endeffekt natürlich die Arbeit auf beiden Seiten viel einfacher. Es baut Reibungsverluste ab zwischen den beiden Parteien und natürlich braucht man im Endeffekt auch nicht so viele Extraschleifen drehen, was den Anwalt Zeit kostet und den Mandanten Geld. Also auch aus dem Aspekt ist es sinnvoll, mit mir zusammenzuarbeiten, und wenn du daran Interesse hast, also mit mir zusammenzuarbeiten, egal ob du Anwalt bist oder ein Mitarbeiter oder ein Geschäftsführer von einem Unternehmen, dann melde dich bei mir. Buch dir zum Beispiel gerne einen kostenlosen Kennenlerntermin auf meiner Webseite und dann lass uns mal über deine Herausforderungen sprechen, was du gerade für Herausforderungen, Probleme hast und darüber, wie ich dich vielleicht unterstützen kann. Ich freue mich auf dich. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen wundervollen Tag und bis zur nächsten Folge.